Lob und Dank. Ich traue auf Jesus allein. Das ist unsere Botschaft, die wir verkündigen. Das unsichtbare Sehen, das ist auch das Thema von heute Abend, was ich habe. Denn wir denken mit dem Herzen und mit der Seele, sehen wir die Größe Gottes, seine Allmacht, seine Herrlichkeit und seine Größe. Gott zeigt sich denen, die es wert sind, ihn zu sehen. Nicht alle sehen Gott. Viele Menschen sind verblendet, sind blind. Die ganzen Frommen, die nur religiös sind, die sehen Gott nicht. Aber die, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. So steht es in meiner Bibel. Gott schaut immer auf die Seele. Ist der Mensch bereit? Ist der Mensch offen? Ist der Mensch ehrlich? Ist der Mensch gut ausgerichtet, gut motiviert? Wie auch immer. Gott muss sich einem offenbaren. Das ist immer wieder so das Thema meiner Botschaften. Wenn Gott sich uns nicht offenbart, da können wir viel beten, viel fasten, viel Religion spielen, viel in der Kirche rennen, viel beten, viel spenden. Das wird nicht, damit wird nichts passieren. Wenn wir erst ehrlich sind, den Aufrichtigen lässt und dem Demütigen lässt Gott gelingen. Bevor du Gott siehst, siehst du zuerst einmal dich selbst, wie schlecht du bist, wie furchtbar du bist, wie schrecklich du bist, da siehst du zuerst mal den Balken in deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter in deines Bruders Auge siehst, siehst du zuerst mal, wie schlecht du bist. Du siehst dich als Pharisäer, als Perfektionist und was, wie auch immer, wie du dich siehst. Also zuerst sag mal Gott dich in deinem Spiegel, wie du wirklich aussiehst. Oder bist du schockiert? Ich zumindest, so ging es mir in meinem Leben. Sich selbst sehen ist, wie Gott einen sieht. Sich selbst sehen, wenn du dich selbst siehst, und du siehst, vielleicht bist du ja wie ein Dickkopf, wie ein Trottel oder was weiß ich, wie ein Bock und so weiter. Wenn du dich selber siehst, wie du bist, dann siehst du dich genauso, wie Gott dich sieht. In Richter Kapitel 6, Vers 12, da sagt Gott zu Gideon, obwohl es ein großer Feigling war, du streitbarer Held, du guter Kriegsmann, mit dir kann ich was anfangen. Aber da war alles andere als ein streitbarer Held, er war ein Feigling. Aber Gott hat ihn ganz anders gesehen. Wie sieht Gott dich? Das ist diese Frage, die mich heute bewegt. Siehst du dich ängstlich? Siehst du dich tapfer? Siehst du verzagt? Gott sieht uns immer als das Material, aus dem er was machen kann. Kann er aus dir was machen? Du streitbarer Held. Du tauge nichts. Aus dir kann ich noch was machen. Du Klumpen Lehm. Du bisschen Dreck. Aus dir kann ich was machen. Oder sieht Gott dich, was weiß ich, so eingebildeten Trottel? Wie sieht Gott dich? Gott schaute drauf, was er sah durch Gideon und so weiter, was er durch ihn tun kann, wenn er sich gebrauchen lässt, wenn er nicht auf seine Kraft schaut, wenn er sich nicht auf seine Soldaten, die er da hat, vertraut, sondern allein auf Gott vertraut. Was kann ich aus diesem Kerl machen? Gott sieht immer auf dich, was er aus dich machen kann. Du Schwächling, du Feigling, du Angsthase, du was weiß ich, wer du bist. Ja, Gott will sehen. Wir konzentrieren uns immer auf unsere Situation, auf unsere Umstände, auf unsere Vergangenheit, auf unsere Geschichte. Ich bin der Kleinste, ich bin der Schwächste, ich bin das und ich bin das, was der Gideon alles erzählt hat, dem lieben Gott, für einen Roman. Er hat einen ganzen Roman dem lieben Gott erzählt, nur in aller Liebe. Und Gott will, dass wir auf das schauen, was wir wirklich in seinen Augen sind, in seinem Plan sind. Passen wir wirklich in seinen Plan? Gott will Gideon in den nächsten Tagen mächtig gebrauchen. Damals auf jeden Fall. Er hat es, glaube ich, selbst gar nicht zugetraut, dass er das alles machen kann mit 300 Männchens. Verstehst du? Nur mit Handvoll von Soldaten. Gott braucht keine Masse. Und ich bin auch Gott dankbar für unsere Arbeit, die wir hier tun. Ich predige hier ein paar Leuten, aber ich erreiche dabei Tausende und Abertausende Leute, die ich ja gar nicht sehe. Und ich arbeite für eine Arbeit, die ich gar nicht sehe. Einfach im Glauben, das ist im Glauben arbeiten, im Glauben dienen. Gott betrachtet uns nicht nach unseren Unfähigkeiten oder durch das, was wir vor Augen haben, sondern Gott sieht das durch das Glas hindurch, durch die Masse hindurch. Für mich ist es wichtig, mit Gott im Gleichschritt zu gehen, mit ihm mitgehen, mit ihm mitmachen, einfach das sein, was Gott will und das sein, was Gott will, was Gott wirklich will. Gideon, du streitbarer Held. Das hat Gott gesagt, obwohl das alles andere war als das. Er war der größte Feigling aller Zeiten. Er hat einfach nur sich Gott vertraut und gesagt, Herr, wenn du nicht hilfst, wenn du nicht kein Wunder an uns tust, wir werden alle vergeben. Es ist wichtig, dass wir uns Gott vertrauen und ihm anvertrauen. Dann wird er den Segen in unser Leben hineinbringen und uns und den Fluch umkehren und alles verändern in unserem Leben. Es ist so wichtig, dass Gott das Ziel in unserem Leben erreicht. Ich denke weiter an Paulus und Petrus und an die Apostel. Petrus ist aus dem Boot gestiegen. Herr, wenn du es bist, ich werde zu dir rüberkommen. Und der Herr sagt, komm bitte. Verstehst du, er ist im Glauben aus dem Boot gestiegen. Im Glauben. Er hat immer den Meister im Auge behielt. Und solange er den Meister im Auge behielt, ging er auf dem Wasser, haben die Wellen ihm nicht zugesetzt, keine Probleme gemacht. Und da ging es mal auf und ab und auf und ab und auf und ab. Aber als er nur noch auf die Wellen schaute, hat er die Nerven verloren, hat er den Glauben verloren, begann er zu sinken. Am Anfang gab es keine Propheten in der Bibel, weil wir von Propheten lesen, vergiss die ganzen Propheten, verstehst du? Propheten, was das auch alles sind. Das waren alles nur Seher, die haben etwas gesehen. Das waren Menschen, die etwas gesehen haben, die Natur betrachtet, die Situation betrachtet, die Umstände betrachtet, die haben was gesehen. Das waren Seher. Und der Mensch lebt von dem, was er sieht. Was siehst du? Auf was konzentrierst du dich? Was ist das Zentrum deines Glaubens, deiner Ansicht, deiner Anschauung? Wie siehst du die kommenden Ereignisse? Wie siehst du, was jetzt mit Corona wird oder nach Corona wird? Viele Propheten und viele Gerechten, sagt Jesus, haben sich gesehnt, das zu sehen, was ihr jetzt gerade seht. Mich, den Auferstandenen, den mächtigen Herrgott, den mächtigen Heiland. Was siehst du? Was siehst du in deinem Leben? Eine Frage, die mich bewegt. Was siehst du? Auf was schaust du? Auf die Probleme, auf die Krankheit, auf die Umstände, auf die Nöte, auf die Schwäche, auf die Schwierigkeiten. Die Apostel sahen auf Jesus. Ständig, permanent. Die haben gelernt, auf Jesus zu sehen. Und da heißt es, und sie sahen seine Herrlichkeit, wie er wirklich war. Da hat der Petrus sich sogar selbst verflucht, als er das gesehen hat, wie er wirklich war. Als Mensch, als verhöhnte, verspottete, gerichtete, verachtete Sohn Gottes. Aber wir sahen auf ihn, wir sahen seine Herrlichkeit, seine Leiden, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Hast du das alles schon gesehen? Die Leiden Jesu, die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt Jesu. Wenn du das geschaut hast, dann kannst du nach Hause gehen, brauchst hier mehr nicht mehr zuhören. Dann hast du die Wahrheit begriffen, was die Wahrheit ist. Sie sahen die Erfüllung der Schrift im Leben Jesu, was da passierte, das, was die Propheten immer schauen wollten, was sie erleben wollten, wir wollten den Auferstandenen sehen. Ja, Jesus lebt. Jesus ist beim Vater aufgefahren und er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Sie sahen das Unsichtbare. Propheten sehen immer das Unsichtbare, nicht was sie gerade sehen, was gerade vor ihnen passiert. Ihr seht Dinge, die vor deinem Leben vorgesetzt sind, die passieren, die gar nicht passieren, äußerlich, aber innerlich, geistig, unsichtbar passieren. Sieh in das, was in deinem Geist geschieht, was in deinem, im Hinterzimmer passiert, im Nebenzimmer bei Gott, hinter dem Vorhang passiert. Sieh mal das, was in deinem Vorhang passiert, bei Gott. Sieh dein Leben aus der Perspektive Gottes. Und weißt du, was ich immer sehe, wenn ich Gott schaue, das ist was für mich, was ich für mich spreche, ich sehe immer, es wird alles gut werden. Der Vorhang wird zerrissen und das Beste kommt heraus. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Die Voraussagen der Bibel sollen sich bei dir und bei mir, bei uns erfüllen. Das sehe ich im Geiste, im Glauben. Ich sehe nicht, dass der Teufel siegt, dass das Böse siegt, dass die Ungerechtigkeit siegt, dass die Lieblosigkeit siegt. Nein, ich sehe, dass die Liebe siegt, dass das Gute siegt, dass die Gerechtigkeit siegt. Wenn du das siehst, hinter dem Vorhang, nicht was vor dem Vorhang ist, was im Schaufenster ausgestellt wird, verstehst du, das ist nur die Reklame, das ist gar nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was hinter dem Vorhang im Hinterzimmer passiert. Dort spielt sich die Wahrheit ab. Dann lebst du ein Leben der Offenbarung, dann lebst du ein Leben als ein Kind Gottes, dann lebst du ein prophetisches Leben, Bruder und Schwester, dann lebst du ein Leben vom Geist geleitet, du siehst, es wird alles gut, es wird alles perfekt, es wird alles vollkommen, dann lebst du ein übernatürliches Leben und das ist für mich das, was ich sehe, was ich im Glauben sehe, was ich im Glauben erlebe. Gottes Gedanken sollen sich in meinen Gedanken, in meiner Wirklichkeit werden. Wir Menschen können das Unsichtbare sichtbar machen. Leider, und das ist das Schöne dabei, dass wir das können. Wir bringen es fertig, dass wir Bilder aufnehmen, Bilder in den Raum senden und Bilder projizieren irgendwo in fernen Bereichen. Sogar Bilder von Mars werden zu uns rübergeschickt, dauert ein paar Minuten oder ein paar Stunden vielleicht, bis sie rüberkommen, aber sie kommen rüber, Bilder von Mars. Wir können Bilder projizieren, die wir irgendwo aufnehmen. Da ist meistens nur Plus und Minus, nur Strichlein, aber wir können Bilder sichtbar machen, auch im Fernsehen. Das sprechende Bild steht ja in der Bibel schon mal. Die mensch-maschinelle Bildverarbeitung kann mittlerweile eine gewaltige Dimension uns zeigen und uns präsentieren. Und können uns plötzlich Gesichter beweglich machen, nicht nur fotografieren, sondern dass die Gesichter sich auch bewegen. Forscher haben Maschinen beigebracht, dass sie sogar durch die Wände sehen können. Also habe keine Angst und fürchte dich nicht. Man kann dich sogar durch die Wand, durch dein Schlafzimmer sehen, was du in deinem Bett im Schlafzimmer treibst. Verstehst du? Die können sehen, sogar ganz genau, selbst wenn die Wände 20 Zentimeter dick sind, sie können Radiowellen ausstrahlen und die Radiowellen können Hindernisse überwinden und die können zeigen, wie du da splitternackt liegst im Bett. Ja, das kann man heute alles machen, wissenschaftlich, kein Problem. Oder bei dir zu Hause, die meisten Leute haben WLAN zu Hause und WLAN-Funksignale können sogar einen Raum komplett herstellen, dass sogar, wenn du dich bewegst, im Zimmer hin und her gehst, dann weiß man ganz genau, wo du dich bewegst, in deinem Zimmer, durch WLAN, durch deine WLAN, was du zu Hause hast. Der Mensch ist ein geistiges Wesen und das, was der Mensch kann, kann der liebe Gott schon längst. Halleluja. Kann er schon längst. Er kann schon längst uns sehen, er kann uns mit unseren Augen leiten und beobachten. Paulus in Athen predigt dort auf diesem Areopag und er sagt, Gott ist uns ein unbekannter Gott, die meisten kennen Gott nicht, bilden sich was ein, sie würden Gott kennen, aber die Griechen waren wenigstens ehrlich, die meisten Leute heutzutage sind nicht ehrlich. Auch dem unbekannten Gott bauen wir einen Altar, auch wenn ein Steinklotz ist, dem unbekannten Gott. Und Paulus sagt, und über diesen unbekannten Gott, den ihr gar nicht kennt, will ich predigen. Ich habe den kennengelernt, ich bin dem begegnet, ich habe den erlebt. Aber dieser unbekannte Gott, und bitte halt dich fest, das will ich auch als Pastor sagen, ich liebe den Herrn und ich lebe mit dem Herrn zusammen. Dieser allmächtige Gott bleibt uns immer bis zum Schluss unseres Lebens immer noch der unbekannte Gott. Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Es sei denn, er offenbart sich uns selbst. Es sei denn, er zeigt sich uns, entweder zieht er unseren Vorhang ein bisschen vorbei, weg, dass wir sehen seine Herrlichkeit, seine Macht, aber die meisten Leute können Gott nicht sehen. Ich sag dir, wie wir Gott sehen können und sehen werden, nur in aller Liebe. Wir sehen Gott, zum Beispiel in Römer 1, in der Natur. Moses sah Gott, denn da sein Gott, der immer das ist, was er ist. Auch wenn er nichts ist, ist er was. In aller Liebe. Ich bin, der ich bin. Verstehst du? Das ist Gott. Ich bin, der ich bin. Wenn Gott ganz und gar verborgen wäre, wüssten wir nichts, dass es ihn gibt. Aber leider, es gibt ihn. Er offenbart sich Stück für Stück. Mal da, mal dort, mal in der Predigt, mal im persönlichen Leben. Wenn Gott für uns völlig offenbar wäre, würden wir uns im Himmel befinden. Da bräuchten wir keinen Gottesdienst mehr, keine Predigt mehr. Wir würden uns im Himmel befinden, wenn ich sehen würde von Angesicht zu Angesicht, aber leider, Gottes, sehe ich ihn nicht. Ich sehe Gott nicht. Auch wenn ich faste und bete und ich habe 40 Tage mal in meinem Leben gefastet, um Gott zu sehen, um Gott kennenzulernen, wer bist du, Herr? Aber wir werden eines Tages Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Das sagt uns die Bibel. Wenn Gott uns komplett offenbar wäre, dann gäbe es keine Gottesfrage mehr. Herr, wer bist du? Ist es wirklich Jesus? Müsste ich nicht mehr prüfen? Ist es der Herr gewesen? War es der Satan? Waren es die Menschen? Waren es mein Blechkasten? Wer war das, der mir das und jenes gesagt hat? Und es trifft gar nichts zu. Ich muss herausfinden, durch mein Suchen, durch meine Fragen, wer ist es gewesen? Gott bleibt ein verborgener Gott. Und Gott muss sich uns immer offenbaren. Das bin ich. So spricht der Herr. Wir wollen das Unsichtbare sehen. Das ist mein Thema heute. Die Wirklichkeit, die Wahrheit erkennen. Was ist die Wahrheit? Du sagst es, hat der Herr Jesus dem Pilatus gefragt. Du sagst es. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Du sagst es. Aber ist es wirklich so, was du sagst? Unser Unterbewusstsein weiß noch viel, sehr viel von Gott. Weißt, wir kommen aus dem Paradies alle. Und wir haben noch einen Rest vom Paradies in unserem Hinterhirn. Irgendwo in der irgendeine Drüse, was auch immer ist, im Kopf, im Hinterkopf, haben wir das noch irgendwo drin, im Unterbewusstsein. Ich weiß, es gibt einen Gott. Es gibt einen, selbst der Atheist, der größte Kommunist, der größte Gottesleugner weiß, es gibt einen Gott. Aber was ist es? Unser Unterbewusstsein weiß noch sehr viel von Gott. Dieses verborgene Geheimnis, wer ist Gott? Der irdische Mensch hat natürlich die Trennung erlebt, die Trennung von Gott, und er sieht, wie durch eine Glaswand, das ist Gott. So, was ist Urlaub, was ist Entspannung, ja, wenn ich auf den Malediven bin, wenn ich im Wasser plansche und was weiß ich, das ist schön, ist Entspannung, wo mich niemand kontrolliert, wo niemand hinter mir her ist, das ist Freiheit, Paradies. Weißt du, der Mensch hat eine Ahnung vom Paradies. Selbst wenn er auf der grünen Wiese liegt. Wir sehen, wie Gott ist im Spiegel, zu Seiten verkehrt. Im Gegensatz meistens erleben wir Gott, wie er gar nicht ist, aber so ist er im Gegensatz, entgegengesetzt, immer über das Kreuz. Ich werde nie vergessen, wir wollten segeln, wir haben einen Tag festgelegt in Stockholm damals mit unseren Geschwistern und Freunden. Wir wollen segeln werden. Und dann war so Gegenwind, von der, wo mehr kam, so Gegenwind. Dann sagte uns dieser Schiffseigner, ach, das ist heute kein Problem, wunderbar, wir können segeln. Sag ich, aber wir haben ja Gegenwind. Dann sagte er, nein, wir werden die Segel kreuzen. Über das Kreuz kannst du dein Leben gestalten. Über das Kreuz, du kannst kreuzen. Von der Natur aus haben wir keinen direkten Zugang zu Gott und keine direkte Erfahrung mit ihm. Aber Jesus ist gekommen und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können kreuzen. Über das Kreuz kannst du Jesus, Gott, Himmel, den Heiligen Geist erfahren. Die meisten Leute erfahren Gott nicht, weil sie vom Kreuz nichts hören. Die hören noch von der großen Gnade und Güte und Herrlichkeit des Herrn. Aber das ist nicht der Fall. Wenn du dein Leben anschaust, das ist nur Chaos und Durcheinander und Katastrophe. Schau doch dein Leben an. Krankheit, Tod, alle Menschen müssen sterben. Mit Corona und ohne Corona spielt ja gar keine Rolle. Das ist das Leben, das ist die Wirklichkeit, in der wir leben heutzutage. Aber wenn wir auf Jesus sehen, plötzlich merken wir, da muss doch was geben. Da hat es was gegeben. Und da wird was geben. Alle, die auf ihn sehen, auf Jesus sehen, die sind mit Gott verbunden, sind voll des Heiligen Geistes. Sie sehen, wir sind am Thron Gottes, wir sind Kinder Gottes des Allmächtigen, wir sind Söhne und Töchter des Allmächtigen. Wir haben Ahnung von Gott erst durch Jesus Christus. Ohne Jesus haben wir gar keine Ahnung. Nur noch der Herrgott. Der Herr befiehlt. Mach das. Du sollst Gott gehorchen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst kein falsches Zeugnis reden über niemanden. Verstehst du? Aber das machst du jetzt ständig. Du lügst 200 Mal am Tag. Nur nebenbei. Wir haben keine Ahnung von Gott, von seiner Existenz. Aber wir haben einen Rest von der Ahnung im Paradies. Da gab's mal was. Da gab's mal was. Die Leute waren glücklich, auch wenn es jetzt in der Steinzeit gewesen ist. Ja, die Leute waren in einer Familie zusammen, in einer großen Horde. Die haben zusammengehalten. Auch wenn sie keine Ahnung vom Paradies, vom Himmel und vom Herrgott hatten. Sonst würden wir gar nicht fragen, was ist Gott? Was ist das Gute? Sonst würden wir auch gar nicht denken und uns was einbilden. Es gibt etwas Höheres über uns. Aber alle Menschen haben immer irgendwo im Hinterkopf einen Gedanken, da gibt es jemanden, der über uns ist. Über uns ist. Unser Zugang zu Gott ist nie unmittelbar direkt, sondern immer vermittelt. Hör mir gut zu. Erschreckt es nicht. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ich denke nur an den Kämmerer, da kauft er so ein frommes Buch da, Jesaja, wo von diesem Jesaja, wovon spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders. Ja, das liest er, versteht aber nicht. Und dann kommt ein einfacher Bruder, dieser Philippus, dazu, ein Diakon, und sagt, guter Mann, verstehen Sie, was Sie lesen? Wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann erklärte ihm, dass es nicht irgendjemand ist, sondern dieser Messias, dieser Heiland, dieser Mann von der Prophet Jesaja, hier spricht jetzt in Kapitel 53, das ist der Heiland gewesen, der war schon da. Hast du es nicht kapiert? Hast du es nicht gehört? Hast du nicht die Pfingstpredigt gehört? Warst du nicht da zu Pfingsten im Gottesdienst? Hast du es verpennt? Wo warst denn du? Und dann sagt er, ja. Und als er das erkennt und als er das merkt, dann sagt er, was muss ich tun? Ja, glaub an den Herrn Jesus Christus, dass er der Herr deines Lebens ist. Lass dich taufen und dann wirst du ein neuer Mensch werden. Dieser Äthiopier war der erste Christ, der gläubig wurde, weil er von Jesus gehört hat. Ohne Hören passiert nichts. Ohne der Offenbarung Gottes. Saul von Tarsus, auf dem Weg nach Damaskus, hat schon so viele Zeugnisse von Christen gehört. Auch du brauchst Jesus. Auch du musst dich bekehren. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute den verdonnert und beredet haben und was sie dem gesagt haben, also im Gerichtsverhandlung, im Verhör, im Zeugnisstand und so weiter. Oh, ich bin ein Jude, ich bin ein Pharisäer, ich bin ein Benjamiter, ich bin aus dem Stamm sowieso, ich bin das und das. Dann haben sie gesagt, pfeif drauf, du musst dich bekehren. Und er hat sich nicht bekehrt. Bis auf dem Weg nach Damaskus, bis er diesen Bruder dort verhaften wollte in Damaskus, da begegnet ihm der Herr, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, wir sehen Gott, Gott muss uns begegnen, Gott muss uns stoppen, der muss unseren Weg kreuzen. In der Schöpfung und überall sehen wir Zeichen und Spuren, wie Gott einem Menschen begegnet, wie er ihn plötzlich kreuzt, ob er will oder nicht. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu einem jeden Menschen, denk nur das. Und auch wir bezeugen durch den Heiligen Geist Christus, den Auferstandenen. Und der Heilige Geist muss die Menschen überzeugen. Ich kann niemanden überzeugen. Der Heilige Geist muss es tun. Gott kann man nur kennenlernen durch seine Selbstoffenbarung. Den unsichtbaren Sehen, das ist mein Thema. Für eine kleine und klare Gotteserkenntnis, ja, da sind wir auf den Heiligen Geist angewiesen, auf die Selbstoffenbarung Gottes. Wenn Gott sich uns nicht offenbart, kannst schlafen, so lange du willst, kannst träumen, so viel du willst, kannst lesen, so viel du willst, kannst forschen, so viel du willst, du wirst nicht drauf kommen, auf die Spur Gottes. Du musst diese Bestätigung Gottes durch den Heiligen Geist erfahren. Schwarz auf weiß, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wir finden in der Bibel immer eine Antwort, nur Jesus ist das Ebenbild Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er ist der, der von Gott uns geschenkt wurde, als das Licht dieser Welt. Auf der anderen Seite gibt es Erfahrungen der Gottesferne, auch die gibt es, dass du spürst plötzlich, oh Gott ist so weit weg, so weit weg, so weit weg. Die Finsternis, die Gottesfinsternis, dieses ewige Schweigen Gottes, diese Gottesfeindschaft. Wenn wir dich gebraucht haben, warst du nicht da. Auch das gibt es, diese Gottesferne. Wenn ich nur an Auschwitz denke, an die ganzen Unglücke und die ganzen Katastrophen, die die Menschheit erlebt, die ganzen Krisen, wo ist Gott? Als über Dresden Bomben fielen, über 20.000 Menschen, die Briten da getötet haben, vernichtet haben, wo ist Gott? Man kann Gott anklagen. Wo war Gott? Als das und jenes passierte, und dann neigte Menschen mehr oder weniger dann zur Gottesleugnung, ja, den gibt es gar nicht. Den gibt es gar nicht. Aber schau Gott am Kreuz, was da passierte, da schreit doch der Sohn Gottes, kein Sünder, kein Trottel, kein Verbrecher. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der spürt die Gottesferne, er erlebt die Gottesferne am Kreuz, oder wenn ich an den Hiob denke, wo ist Gott? Der mir alles wegnimmt, mein Haus verbrennen lässt, meine Kinder tötet, mein Vieh abschlachtet. Wo ist Gott? Wo ist das, wenn das sowas geschieht in deinem Leben? Vielleicht fragst du dich auch, der unsichtbare Gott, du willst den Unsichtbaren sehen. Ich weiß deine Sehnsucht, aber Gott ist ein verborgener Gott. Und zuerst, bevor du Gott siehst, machst du die negative Erfahrung Gottes, dass es keinen Gott gibt, in aller Liebe. Es gibt keinen Gott. Da machst du diese schreckliche Erfahrung. Ja, Gott, wo warst du, als das alles passierte? Es gibt die dunkle Seite Gottes. Die meisten Menschen haben eine naive, einfache, allzu einfache Vorstellung über Gott. Die denken, Gott ist ein guter Gott. Oh, ein liebender, wunderbarer Heiland. Vergiss es, das ist er nicht. Zuerst ist es schrecklich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, heißt es einmal in der Bibel. Gott zeigt sich nicht immer von der guten Seite. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Weißt du, ich will dich nicht betrügen. Ich will dich nicht in eine falsche Richtung führen, wie manche Wohlstandsevangelisten. Gott ist gut, vertraue dem Herrn, der Herr macht alles in Ordnung, es wird alles gut. Nein, bevor du Gott kennenlernst, soll ich dir sagen, die Wahrheit. Halt dich fest, schnall dich an, wirst du zuerst mal den Teufel kennenlernen. Bevor du Gott erlebst, lernst du zuerst mal den Teufel kennen. Das Böse, das Negative. Ja, du wirst erschrecken. Ist das wirklich Gott? Warum lässt er das alles zu? Bevor du seine Heiligkeit und Gerechtigkeit kennenlernst, lernst du zuerst mal die Sünde kennen. Bevor du seine Kraft kennenlernst, lernst du seine Schwäche kennen, dass er gar nichts kann, dass er gar nichts macht, dass er sich gar nicht bewegt. Ja, dass er unfähig ist. So habe ich Gott kennengelernt. Herr, wo warst du, als ich dich gebraucht habe? So hat Gideon ihn kennengelernt. Herr, wo bist du? Wo warst du, als sie mit Janita kamen? Damals, früher, in alten Zeiten, es war einmal so, war, so heißt es in jedem Märchen, da hast du geholfen. Aber alles, was ich jetzt in der Bibel lese, sind alles nur Märchen. Wo warst du, als ich dich brauchte? Ja, so lernst du Gott. Bevor du seine Kraft kennenlernst, lernst du seine Schwäche, seine Unfähigkeit kennen. Der macht gar nichts. Der bewegt sich nicht von der Stelle. Bevor du sein Heil erlebst, erlebst du sein Unheil. Bitte, ich sag dir die Wahrheit, damit du nicht schockiert bist, als wenn du Kind Gottes wirst. Wir gehen auf Gott, von Gott aus immer und denken, der ist immer gut und wunderbar und herrlich. Gott begegnet uns zuerst mal menschlich, sehr menschlich, manchmal sogar teuflisch begegnet er uns, in aller Liebe, sei nicht schockiert. Und wir kennen Gott von einer Seite, die wir denken, von der Seite der Kirche, das ist der liebende Vater. Ach, wenn du zum Heiland kommst, das wird alles herrlich. In dem Augenblick, als ich zum Heiland kam, habe ich nur Probleme, nur Schwierigkeiten gehabt, nur Anfechtungen gehabt, nur Versuchungen gehabt. Ich habe gedacht, gibt es nicht, wäre ich bloß nicht Christ geworden. Ja, zuerst begegnest du der Tiefe, dem Leid, den Problemen. Und Gott will dich ganz tief unten abholen. In deiner Verlorenheit, da am Schweinetrock mit dem verlorenen Sohn. Bevor Gott sich uns zuwendet, wendet er sich zuerst von uns ab. Ha, das habe ich von Gott erlebt. Und das will ich euch verkündigen und euch sagen, Leute, bevor wir Gott erleben, dreht er zuerst mal sich weg. Also mit dir kann ich nichts anfangen. Dich lehne ich ab. Jenseits seiner Offenbarung ist Gott verborgen. Er wird der verborgene Gott auch erlebt. Wenn du betest, weißt du, was du machen musst? Geh in deine Kammer, hier, im Nebenzimmer, schließ die Tür zu, und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Und das ist, wie ich Gott erlebt habe, in der Verborgenheit, im Nichts, im luftleeren Raum, im Fall, ich falle, und da ist kein Fallschirm da, keine Flügel da, niemand fängt mich auf. Manchmal wird Gott uns so unheimlich und ja, dass er nicht mehr zu unterscheiden ist. Also für mich war manchmal in manchen Situationen in meinem persönlichen Leben nicht mehr zu unterscheiden. Ist das jetzt Gott gewesen, der Herrgott, oder das war der Teufel? Wer war das jetzt wirklich? Wer war das durcheinander gebracht? So schrecklich kann es einem gehen, wenn du Gott dich anvertraust. Und dass sogar der Petrus sagt, ich kenne doch diesen Menschen nicht, diesen Jesus von Nazareth, dieses Gottesbild, diesen wunderbaren Heiland, den Wundermann von, und was weiß ich, den Krankenheiler, den Gesundbeter, den kenne gar nicht. Ich brich zusammen und trotzdem hast du mich lieb, hast du Gott lieb, der sogar ganz anders ist, als du denkst. Und Gott ist ganz anders, als du denkst. Die Bibel sagt, wer Gott sehen will, der muss zuerst mal sterben. Gute Nacht. Das Unsichtbare ist das Jenseits. Es sind zwei Welten. Ich will es einfach sagen, weil die meisten das nicht hören, nicht verstehen, nicht gelehrt werden. Deshalb kapieren sie nicht die Wahrheit. Die glauben, ja, wenn ich glaube, dann ist Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Unsinn ist das. Der größte Unsinn, der dir da gepredigt wird. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Und erst in Psalm 36, Vers 10, erst in seinem Licht sehen wir das Licht. Erst im Licht Gottes, wenn du dort ankommst. Jenseits seiner Offenbarung ist Gott verborgen. Wir müssen glauben, dass er existiert zuerst einmal. Aber zuerst einmal musst du seine Nicht-Existenz erleben. Ist es schrecklich, was Jesus sagt? Ist es schrecklich? Du kapierst das gar nicht. Du denkst, Bruder Marudis, du predigst ja vom Wort Gottes. Ja, ich predige vom Wort Gottes. Aber ich möchte dir die Wahrheit über Gott predigen. Ich bin sogar Doktor der Gottheit, der Divinity heißt es in Englisch, verstehst du? Da habe ich meinen Doktor mal gekriegt, von irgendwann vor Jahren von einer amerikanischen Universität. Doktor der Divinity. Ja, aber ich möchte über Gott dir predigen, dir Gott erzählen, wer Gott wirklich ist. Wir können erst Gott finden, wenn wir ihn so gefunden haben, wie er wirklich ist. Ein ferner Gott und doch naher Gott. Ein ferner Gott und doch ein naher Gott. Erst dann können wir ihn suchen. In Amos Kapitel 5, Vers 4 heißt es, er sagt, sucht mich und ihr werdet leben, aber sucht nicht in Bethel, sucht nicht in Gilgal und sucht ihn nicht in Beersheba. Alles heilige Stätten, wo er sich offenbart hat. Sucht ihn nicht in der Kirche, sucht ihn nicht da in Buße und Bekehrung, sucht ihn nicht in Beersheba und so weiter, wo die Patriarchen einmal gelebt haben. Verrückte Aussagen, was der liebe Gott dem Amos sagt, sucht mich nicht in Bethel, Gilgal und Beersheba, sucht mich nicht im Haus Gottes, sucht Gott nicht in der Kirche, sucht Gott zu Hause auf deinen Knien, da wirst du Gott finden, nicht in der großen Kathedrale im Petersdom oder woanders. In Bethel waren so viele kostbare Dinge geschehen, dort hat Jakob einen wunderbaren Traum, ich habe die Himmelsleiter und dort hat er die Berührung Gottes erlebt. Dort in Bethel hat Samuel gedient, sogar prophezeit und so weiter. Auch in Gilgal, da wurde die Schuld des Volkes abgewälzt und so weiter. Und dort wurden die Leute beschnitten, was auch immer gewesen ist. Die Leute, die aus der Wüste kamen, diese neue Generation. Gilgal steht für Zeremonien. Such nicht Gott in Zeremonien. Was es auch immer ist, welche Form auch immer ist, suche Gott nicht in Rituale. Wenn ich das mache, wenn ich die Hände hochstrecke, werde ich Gott begegnen. Nein. Dort wurde Saul zum König gekrönt in Gilgal. Dort haben sie gesagt, wir wollen so sein wie die Heiden. Dort entstand die Organisation und such Gott nicht in Beersheba, dann meistens Ort südlich von Israel, im Süden Israel, am Brunnen des Schwures. Ja, such Gott nicht bei der Taufe. Du kannst 10-mal getauft werden und du wirst nicht Gott erleben und Gott berühren. Ja, such Gott nicht da, wo dieser ganze Markt sich abspielt, der fromme Markt sich abspielt. Wir sollen Gott laut Amos Kapitel 5 suchen, da wo er eigentlich gar nicht zu finden ist. Einfach in der Stille, in der Kammer, in der verschlossenen Türe. Wer Gott sucht und Gott gefunden hat und so weiter, der hat den Unsichtbaren gefunden. Du musst über deinen Horizont hinwegsehen und hinwegschauen, hinter den Kulissen sehen. Gott ist in deinem einfachen, schlichten Leben, in dem du lebst, dort ist er zu finden. Da, wo du dich abkämpfst, sehe den Unsichtbaren, ist mein Thema. Versuche einmal in diese unsichtbare Welt einzudringen. Gott kann man nur sehen, nicht mit den Augen. Auch nicht mit den Ohren. Gott kann man ganz anders sehen, mit den inneren Augen. 2. Könige, Kapitel 6, das ist eine interessante, schöne Geschichte. Es ist der Krieg zwischen Syrien und Israel. Der König von Syrien, der kann es nicht fassen. Unter uns muss ein Spion sein. Unter uns ist bestimmt mit Sicherheit ein Spion. Das, was ich in der Geheimen bespreche, das weiß der König von Israel perfekt. Und dann sagt einer der Diener, nein, das ist nicht, dass wir einen Spion haben. Da ist der Prophet Elisa, der weiß alles, was im Geheimen passiert. Gott weiß, was in dem Geheimen unseres Lebens passiert. In deinem eigenen Lager, in der verschlossenen Türen. Und bei seinen Ermittlungen hat er festgestellt, ja tatsächlich, der Prophet von Israel, dieser Elisa, der weiß alles. Und ich muss dir eines sagen, Gott weiß alles, wie es um dir steht. Er weiß deine Situation, wie du dich abkämpfst, wie du ohnmächtig bist, wie du unfähig bist, wie du ja gar nichts kannst. Du möchtest so viel, aber du schaffst es nicht. Und Elisa prophezeite auf Anweisung des Königs, des allmächtigen Gottes, das und das hat der König vor. Und der König von Syrien befahl, Truppen sogar nach Samaria zu schicken, um den Elisa zu verhaften. Und sie haben den Propheten in Dothan getroffen. Dort ist der Prophet. Und dann plötzlich wurde die Stadt belagert. Und da geschah etwas Ungewöhnliches. Dann sieht der Prophetenschüler, wir sind belagert von einem mächtigen Heer. Ach, da sagt Elia nach dem Gebet, lass doch die. Bei uns sind mehr als bei denen. Dann sagt er, oh Prophet, ich sehe doch, weil ich werde doch meinen Augen zutrauen und vertrauen können. Ich sehe, das Lager der Syrer ist so riesig, die werden uns überrennen. Ach, dann sagt der Herr, oder dann sagt der Prophet, Herr, öffne doch diesem Jungen da die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Du solltest sehen, was die anderen nicht sehen, was der Teufel nicht sieht, was die Welt nicht sieht. Du solltest die Möglichkeiten Gottes sehen. Bei uns sind mehr als bei denen dort im Lager, was sie uns belagern. Und dieser Prophet, der war erschüttert. Wir sind belagert, wir werden fallen, wir werden versagen, wir werden umkommen. Der Prophet sagt, nein, mach dir nichts raus. Sei ruhig, sei gelassen, sei getrost. Bei uns sind mehr als bei denen. Und es war schon immer so. Nicht erst seitdem die da aufkamen und seitdem der Herr es dem jungen Burschen das zeigte. Weißt du, wir müssen die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Bei uns sind mehr als bei denen, die uns verlästern, verspotten, verfluchen, verdammen und ja, uns belagern. Bei uns sind mehr. Bei dir sind mehr, Bruder und Schwester, sei getrost, fürchte dich nicht und schon immer so gewesen. Ist Gott auf unserer Seite, wer kann gegen uns sein? Am frühen Morgen, der Diener, der konnte es gar nicht fassen. Der hörte das Klappern von diesen Schwertern und Schildern und von der ganzen Rüstung. Bei uns sind mehr als bei denen. Du hörst das ganze Klappern und ganze Scheppern von diesen Schildern und Panzern und was weiß ich. Meister, bei uns sind mehr. Wisse, dass bei dir mehr sind als die ganzen Teufel aus der Hölle. So viel Teufel gibt es gar nicht in der Hölle. Verstehst du? Als was dich belagern kann. Ein Berg voll feuriger Rosse umgeben uns von allen Seiten. Das ist die Situation. Und Elisa gab Antwort. Ja, bring ihn in die Stadt, gib den Leuten, den paar Leuten, die uns fangen wollen, gib was zu essen. Stell dir mal vor, verstehst du, der führt sie an der Nase rum, 50 und 50 und 50, ein paar Mal kamen sie 50erweise und die wurden alle gefangen, die konnten es gar nicht fassen. Und der Herr sagt hier, 2. Könige 6, Vers 16, 16 ist immer, dass Gott kämpft, dass Gott siegt, dass Gott triumphiert. Wenn du in der Bibel immer Vers 16 liest, also liest nur die 16er Verse, dann weißt du, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir, Gott hilft mir. Und da sagt der Herr zu diesem Jungen, fürchte dich nicht, denn diejenigen, die bei uns sind, sind mehr als diejenigen, die bei ihnen sind. Nimm das zu Herzen, nimm das für dich. Da können die Welt voller Teufel sein, wie Dachzieger in der Stadt. Verstehst du? Da kannst du getrost sein. Und für den Diener muss es lächerlich geklungen haben. Überall in der Stadt, oder um die Stadt herum waren Tausende von Soldaten da. Bei uns sind mehr. Siehe das, was du nicht siehst. Das ist meine Botschaft heute. Siehe den Unsichtbaren. Siehe die Möglichkeiten Gottes. Siehe, was Gott durch wenig viel macht. Ich habe diese Tage, ich weiß gar nicht, wo ich unterbringe diese Predigt. Ich habe eine gute Predigt dieser Tage bekommen und das werde ich im April wahrscheinlich predigen. Bei euer einer wird 1000 jagen und euer zwei werden 10.000 jagen. Das steht in der Bibel. Darüber werde ich sprechen im Monat April. Also bleib immer auf der Sendung, bleib immer im Internet. Und soweit wir sehen können, ja, plötzlich diese zwei, die bringen es fertig, dass sie Tausende jagen. Und ich sage dir jetzt ein Problem. Elisa war nicht jung im Glauben. sondern in den Dingen Gottes war er gereift, war er sensibel für den Heiligen Geist. Er kannte seinen Gott. Er kannte seinen Gott. Er wusste, mit Gott spreche ich über die Mauern. Mit Gott löse ich alle Probleme. Er hatte gelernt, dass die Kraft Gottes nicht durch große Erscheinung des Feindes gemindert wird. Da können hunderttausende Teufel da sein, die werden mir nicht schaden können. Die können gar nichts machen. Bei uns sind mehr. Ich bin in der Mehrzahl mit meinem Gott. Legionen von Engeln umgeben mich von allen Seiten. Anstatt auf das zu reagieren, was er sah, wie dieser Junge hier, und in Angst zu geraten und so weiter, handelte Elia im Wort Gottes. Oh Herr, ich danke dir, dass bei uns mehr sind als bei denen da draußen. Ach komm, ganz Deutschland kannst du in den Sack stecken und auf den Mond schießen. So einfach geht das. Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch diesem Jungen, Vers 17, öffne doch diesem Jungen die Augen, dass er sehen möchte. Öffne ihm die Augen. Weißt du, was du brauchst? Geöffnete Augen für deine Situation. Du bist in der Patsche, steckst im Fass, steckst in der Grube, was weiß ich, wo du immer steckst. Wisse, Gott holt mich raus mit seinem Kran. Halleluja. Wie auch immer, der Herr antwortete ihm auf das Gebet und so weiter, auf das Gebet von Elisa, öffnete die Augen des jungen Mannes und was ist geschehen? Er sah das Unsichtbare. Plötzlich ein Berg voller feuriger Rosse, lauter Panzer, Kanonen, Raketen, was weiß ich, die modernsten Waffen jener Zeit oder dieser Zeit. Mann, der Herr ist mit uns und wer kann gegen uns sein? Und was er sah, die große Armee Gottes, Pferde und feurige Wagen. Weißt du, was Pferde sind? Wenn du in der Bibel von Pferden liest, sind immer Engel. Die Pferde sind immer in der Bibel Engel. Halleluja. Und Pferde werden dich in den Himmel bringen. Pferde werden dich umgeben. Feurige Pferde sogar. Panzer. Raketen. Im weiten Verlauf der Geschichte wurden die Syrer hier mit Blindheit geschlagen und die Sache endet mit dem Sieg. Der Punkt ist jedoch dies, die große Armee Gottes ist nicht der Elia, ist auch nicht der Prophet, es ist der Herr. Der Herr macht den Unterschied in unserem Leben. Die Armee Gottes war bereits da, ob er geglaubt hat oder nicht geglaubt hat, ob er gebetet hat oder nicht gebetet hat, ob er das gesehen hat oder nicht gesehen hat, spielt keine Rolle. Die Armee Gottes, Bruder und Schwester, und ich sage es dir in aller Liebe, die Armee Gottes ist um dich, ob du es siehst oder nicht siehst, ob du es glaubst oder nicht glaubst, ob du Christ bist oder kein Christ bist. Gott sagt, ich will für dich streiten, du sollst stille sein. Halleluja. Öffne die Augen des jungen Mannes, dass er das sieht, dass er das kapiert, dass er das begreift. Als Elisa betete, wurden die Augen des jungen Mannes geöffnet. Und das war alles. Der hat plötzlich nur gesehen. Aber die waren schon alle da. Die standen schon alle Spalier. Die standen alle voll in Bereitschaft. Die waren schon alarmiert, dich zu verteidigen, für dich zu kämpfen. Bei einem Glauben ist das Sichtbare und das Unsichtbare gleich alles auf einmal. Wenn du das einmal kapierst, Bruder und Schwester, wenn du das einmal kapierst, bei dem Glauben ist das Sichtbar und unsichtbar, alles gleichzeitig. Nur von der anderen Seite gesehen, aus der Kammer gesehen oder draußen gesehen, hinter dem Vorhang, außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von Fleisch und Geist. Alles ist gleichzeitig. Bruder und Schwester, wenn du erlöst bist, bei dir ist gleichzeitig Segen und die Herrlichkeit Gottes und die Macht Gottes von allen Seiten. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 2, 12, Vers 2, ich kenne einen Menschen, ne? Ich spinne ein bisschen, aber ich kenne einen Menschen, das war er selber nämlich hier. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden war, das war er. Vor 14 Jahren wurde er im dritten Himmel entrückt und Gott allein weiß es, ob der Mensch leibhaftig war oder wie er auch war, ob er in seinem Geist war oder nicht war. Er sah unaussprechliche Dinge. Und der wahre Glauben, der Bruder und Schwester, ist erst in der Gegenwart Gottes. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, ist vollkommen egal, ob du jetzt im Fleisch bist, was du jetzt ganz fühlst, kannst alles vergessen, spül das alles runter, kannst alles vergessen. Du bist in der Gegenwart Gottes und du siehst unaussprechliche Dinge, ein Berg voll feuriger Rosse, Halleluja, Lob und Dank. Paulus war in der Gegenwart Gottes und derjenige, der in der Gegenwart Gottes ist, der ist, bei dem ist alles jetzt, heute und hier. Halleluja. Wenn du nur auf die Umstände schaust, bitte hör mir zu, wenn du nur auf die Umstände schaust, dann bist du beim Teufel in der Hölle. Schrecklich, ich habe Angst. Ja, und du wirst gequält, wirst bedrückt, bekommst Angst, gehst in die Knie. Der Junge sah die mächtige Armee Gottes, und das ist, was du in den Augen Gottes siehst, Bruder und Schwester. Der Glaubende sagt, ich sehe, was du nicht siehst. Kennst du das Spiel? Ich sehe, was du nicht siehst. Wir haben mit unseren Kindern, wenn wir lange Strecken gefahren sind, immer wieder im Auto gespielt, ich sehe, was du nicht siehst. Ja, ich sehe, was du nicht siehst. Ich als Kind Gottes sehe Dinge, was du nicht siehst. Halleluja. Und ich sehe, dass mein Gott stärker ist als mein Feind, als der Teufel, als das Problem, die Sorge, die Schwierigkeiten, was auch immer ist. Alles Große, hör mir gut zu, ist unsichtbar. Die ganzen Gravitationskräfte sind unsichtbar. Der elektrische Strom, hast du schon einen elektrischen Strom gesehen? Ich habe elektrischen Strom noch nicht gesehen. Aber steck mal Finger in die Steckdose, dann gehst du gleich in die Luft. Ja, hab die richtige Verbindung. Ich habe oft die Spatzen gesehen, die auf der Hochspannungsleitung sitzen und zwitschern und da, was weiß ich, den Abend herbeigrüßen. Und habe oft gefragt, unten steht die Leitung, bitte nicht betreten, aber die sitzen auf der Leitung. Warum? Die haben keine Verbindung. Wenn du eine Verbindung mit Gott hast, dann bist du 100.000 Volt geladen. Voller Hochspannung. Der Glaubende sagt, ich sehe, was du nicht siehst. Ich spüre, was du nicht spürst. Dieses Radiowellen. Hier, jetzt gerade im Augenblick, tausende von Radiowellen gehen durch diesen Raum. Dass du noch bei Verstand bist, ist noch ein Wunder. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, ist unsichtbar. Nur nebenbei. In seinem Licht sehen wir das Licht. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Fang an, die Dinge mit sehenden Augen zu sehen, wie Gott sie sieht. Diese ganzen Zusammenhänge, die ganze Vernetzung, die ganzen Drahtzieher, wer steht dahinter? Wer hat das Sagen? Den meisten Leuten fehlt der Durchblick. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Elisa, hab keine Angst, Bub. Bruder, Schwester, hab keine Angst. Diejenigen, die bei uns sind, sind in der Mehrzahl. Halleluja, was bei ihnen sind. Der Teufel ist meistens, der gibt sich an, wir sind viele, aber das waren nur 3 oder 4 Stück. Der Teufel agiert immer, wir sind viele in der Mehrzahl. Begreife, hab geübte Sinne, gereifte Sinne, und gereifte Sinne ist gereifte Augen, gereifte Ohren, gereifte Mund, gereifte Nase, gereifte Nerven. Du musst verstehen, der unsichtbare Partner ist bei mir. Was hat der Heiland gesagt? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Basta. Da musst du gar nicht mehr fragen, ist der Herr Jesus da? Ist er da? Nicht da? Da? Ja, vielleicht ist er doch da. Verstehst? Vergiss doch das abzuzählen und nachzurechnen. Deine Bodyguards, und das sind die Engel Gottes, die arbeiten im Hintergrund und kämpfen für dich. Keiner von uns ist von Prüfungen und Schwierigkeiten und Problemen und Leiden gefeit. Keiner von uns. Aber der Herr sagt, ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Auf was konzentrierst du dich jetzt? Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Mit wem bist du verbunden? Oder im Bunde? Wer ist dein Vertragspartner? Gott oder der Teufel? Oder niemand? Bei den meisten ist es sowieso niemand. Ja, wenn du im Feuerofen bist, wer ist bei dir? Konzentriere dich nicht auf das Feuer, das 7-mal heißer ist im Ofen, sondern auf den, der das Feuer löschen kann. Halleluja! Wenn du in der Löwengrube bist, konzentriere dich nicht auf die Löwen, sondern konzentriere dich auf den, der das Rachen der Löwen zuhalten kann und streichel den Löwen. Oh, kraule man ihn, verstehst du? Dem tut es gut. Hat schon lange niemand ihn gekrault. Wenn du im Sturm bist, konzentriere dich nicht auf die Windstärke und frag, wie stark ist die Windstärke heute? Oder wie hoch ist er und wie stark ist der Wellengang? Sondern auf das Schau auf den, der aufs Wasser gehen kann, der Stürme stillen kann. Wenn du irgendwo in einer tiefen Schlucht bist, in Todesängste bist und so weiter, konzentriere dich nicht auf die Schluchten und die Gefahren. Konzentriere dich auf den guten Hirten, der wird mich behüten und bewahren und mich leiten. Und selbst wenn ich im Tal der Todesschatten bin, fürchte ich kein Unglück. Wenn du in der Wüste bist, trockene Phasen in deinem Leben durchmachst, dann passiert gar nichts. Puh. Schon wochenlang, monatelang, jahrelang ist nichts passiert. Was soll ich machen? Lebe dein Leben weiter. Konzentriere dich nicht auf die Dürre, sondern auf dem, der sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinken wird, der wird nimmer mehr dursten. Wenn du riesige Berge vor dir hast, die dir die Sicht versperren, alles dunkel und düster ist, konzentriere dich nicht auf diese Berge, sondern auf den, der die Berge einebnen kann, der die Berge ins Meer versinken lässt und der Wege macht, wo kein Weg ist. Halleluja. Konzentriere dich auf den. Konzentration ist alles. Wenn Probleme in deinem Leben auftreten und dies auch tun, und sie tun es auch, die warten nicht auf dich, die fragen nicht, dürfen wir zu ihnen kommen, verwende nicht deine ganze Energie auf die Probleme, sondern konzentriere dich auf den, der größer ist als die Probleme. Hudson Taylor hat einmal gesagt, sag deinen Problemen, dass Gott größer ist, als alle deine Probleme sein können. Konzentriere dich auf deine Probleme nicht. Pfeif sie. Sage nicht, dass das Problem nicht real ist. Ich weiß, Probleme sind wirklich, die sind da, sie existieren. Aber verwende keine Aufmerksamkeit auf deine Probleme, was es auch immer sein mag. Ich habe gelernt, schenk deinen Problemen keine große Aufmerksamkeit, nimm sie nicht zu Herzen. Nimm sie nicht einmal ins Gebet. Hör mir gut zu, was ich dir sage. Fang an, nicht einmal dafür zu beten, gegen deine Probleme, gegen diese Dinge, was da gerade rum passieren, ist egal. Verwende nicht deinen Kraftstoff, deine Energie und gieß nicht noch Öl ins Feuer. Oh, Herr, siehst jetzt, was das alles um mich herum passiert. Das wird nur noch schlimmer und größer. Preis den Herrn, lobe den Herrn, bete den Herrn an, gib Gott die Ehre. Und je mehr du Gott anbittest, desto kleiner werden die Probleme. Je mehr die israelitische Armee damals den Goliath ansah, desto größer wurden ihre Augen. Oh, der Mann ist ein Riese. Der Mann hat 6 Finger, stell mal vor. Da haben sie die Finger sogar bei dem gezählt. Desto größer wurden ihre Augen, desto stärker wurden sie eingeschüchtert und ängstlicher und hoffnungsloser wurden sie. Je mehr sie auf den Goliath sahen und je mehr du auf deine Probleme siehst, auch im Gebet, auch in der anderen, Geschwister, betet für mich ganz schnell. Vergiss das alles, das ist nur Schmarrn. Der Herr hat es zugelassen und der Herr wird es auch weglassen. Und desto hilfloser fühlten sie sich. Am Schluss haben sich alle miteinander hinter den Wagen versteckt. Und der Riese wurde größer und größer, bis der junge David kam. Und er kam mit einer Steinschleuder, verstehst du? Und plötzlich fiel der Riese auf den Boden. David sah den Herrn und nicht den Riesen. Bruder und Schwester, seht den Herrn und nicht deine Probleme. Konzentriere dich auf den Herrn. Er ist Herr. Er ist Herr. Weißt du, was das bedeutet? Er ist Herr. Der Herr Matutis. Der ist der Chef. Er ist Herr. Konzentriere dich auf den, der der Herr der Winde ist, der der Herr der Probleme ist. Konzentriere dich auf den, der der Herr der Krankheiten ist. Konzentriere dich auf den, der Herr der Sorgen ist. Er hat alles unter Kontrolle. Der Herr ist der Herr auch von Corona. Der Herr über alle Teufel. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Konzentriere dich auf den. Er ist Herr über alle Dämonen. Ja. Mein Herr, mein Gott, mein König. Du bist der Herr. Verstehst? Nur durch den Heiligen Geist kannst du sagen, Herr Jesus. Siehe, die Hilfe Gottes, Herr, du hast alles in der Hand, du hast alles in der Kontrolle. Und selig sind die Augen, die sehen, was ihr nicht seht. Halleluja. Wohl deinen Augen. Ich habe Jesus gesehen. Der Wind und Wetter stillen kann, Probleme lösen kann. Halte Ausschau nach Jesus, nicht nach irgendeinem Menschen. Vergiss die Menschen alle. Halte Ausschau nach Jesus. Psalm 62, Vers 2. Gott, mein Gott, sagt der Beter hier, dich suche ich seit Morgenrot. Meine Seele dürstet nach dir im dürren Land ohne Wasser. Kaufe Augensalbe, heißt es einmal in der Bibel, dann siehst du wieder klar. Verstehst du? Hast wieder Durchblick. Manche Leute verwandeln alles, was sie in sich aufnehmen, in schlechte Laune. Ach, das ist nichts, das ist gar nichts, das bringt mir nichts und so weiter. Genauso wie eine Nahrung. Eine Nahrung ist gut, selbst wenn du, Entschuldigung, Scheiße frisst. Nahrung ist gut. Eine Verwandte von mir, eine Nichte, die hat sogar aus Kot Astronautennahrung gemacht für die Astronauten, die da jetzt in der Kapsel drin sind, und das essen sie sogar. Verstehst du? Du kannst aus allem Nahrung machen, dass sie ihre eigene Nahrung produzieren, verstehst du? Das ist unmöglich, verstehst du? Aber die Sache ist eine Ansichtssache. Schuld ist nicht das Nahrungsmittel, es ist die Einstellung der Leute, die die Speise verdirbt. Hat sie mir das gesagt, verstehst du? Schuld ist nicht das Nahrungsmittel, sondern die Einstellung des, ja, das war scheiße. Verstehst du? Aber, ja, aber das ist jetzt Nahrung. Die Einstellung dazu, verstehst du? Das ist A und O. So ist mit allem. Es hängt alles mit unserer Denkweise, von unserer Denkweise ab. Man kann alles zum Schaden oder zum Nutzen machen. Du kannst das Nützliche schädlich machen und das Schädliche nützlich machen. Und das machen wir sowieso in unserer Nahrung, ist ja egal. Wirf mal ein paar Bitterkräuter in einen Honigtopf und da wird das ganze Honigglas nicht ungenießbar, wird ungenießbar, kannst es gar nicht mehr gebrauchen. Weißt du, das wird nicht bitter oder so. Das ist der Glaube, der das macht. Die Verfassung, die innere Einstellung. Und deshalb ist so wichtig, deine innere Einstellung, wie ist deine innere Einstellung zu den Dingen des Lebens, zu deinen Problemen, die du lebst und die in deinem Leben passieren. Du kannst aus allem einen Gewinn ziehen und aus allem ein Verderben ziehen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Schlechten, auch die sehr Schlechten sogar. Lies mal die Bibel, die Sprüche. Wessen Blick sanftmütig ist, der wird Erbarmen finden. Der denkt, das ist gut. Und dann weiter, an einer weiteren Stelle heißt es, dem Toren läuft alles zuwider. Und sofort kann man sehen, dass das alles nur Bluff ist. Das ist nur dein Glaube, deine Einstellung, wie du siehst. Was siehst du? Fang an, das Unsichtbare zu sehen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Jesus hat gesagt, ich habe noch viel zu sagen. Bücher können alles nicht fassen, was ich noch tue und getan habe. Aber der Heilige Geist wird es euch alles erinnern, was nicht aufgeschrieben wurde und was nicht aufgenommen wurde, was weiß ich, wo auch immer. Wir sollen einfach nur Jesus nachfolgen. Und weißt du, dieses Nachfolgen, ich habe mal meditiert, das ganze Woche mal Gedanken mir drüber gemacht, Jesus nachfolgen. Was heißt Jesus nachzufolgen? Ich sehe Jesus nur von seinem Rücken. Ich sehe ihn nicht von Angesicht. Ich sehe nicht, was seine Augen sehen. Ich sehe nur seinen Rücken. Und Jesus sagt in Lukas Kapitel 9, Vers 23, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja, komm und folge mir nach. Lukas 18, Vers 22. Er geht voraus, ich sehe nur seinen Rücken. Und am Rücken sehe ich nicht viel, da sehe ich nur die Striemen, die da dieser römische Soldat reingepeitscht hat. 39 Schläge, sein Rücken wurde zerfurcht, zerschunden. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Herr, hat Mose einmal gebeten. Und Gott hat zu Mose gesagt, nein, du wirst mich nicht sehen, du siehst mich von hinten. Mein Rücken. Wenn du einem Führer folgen willst, du musst den Rücken sehen. Er geht dir voran. Du bleibst auf dem rechten Weg, wenn du immer seinen Rücken siehst. Und in dem Augenblick, wo du sein Gesicht siehst, gehst du in die falsche Richtung. In aller Liebe. Sei nicht so doof. Mein Angesicht wirst du nicht schauen, hat Gott gesagt. Sondern du wirst meinen Rücken sehen. Wie ich gelitten habe. Wie ich Schmerzen gehabt habe. Wie ich geblutet habe. das Unsichtbare sehen. Willst du wirklich das Unsichtbare sehen? Ich bin nicht mehr sicher, ob du das wirklich willst. Das Unsichtbare sehen im Leid, in der Hilflosigkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tolstoi erzählt eine tolle Geschichte. Ich habe Tolstoi gerne gelesen. Ich glaube, ich habe fast alle Bücher von Tolstoi. Und da wird erzählt von einem König, der Gott sehen wollte. So wie du und ich Gott sehen wollte. Und in einem fernen Land, beschreibt in dieser Geschichte, ist ja nur eine Legende, Märchen. In diesem fernen Land lebte einmal ein König, der war alt und sehr traurig. Er wollte gar nichts mehr tun. Seht, sagte er, in meinem Leben habe ich alles erlebt, was man erleben kann. Ich habe viel gesehen, viel gehört, viel erfahren. Nur eines habe ich noch nicht erlebt und möchte erfahren. In meinem ganzen Leben, ich habe Gott noch nicht gesehen. Und ich möchte ihn noch einmal sehen, bevor ich sterbe. Vielleicht bist du dasjenige, dieser König im fernen Lande. Und deshalb befahl der König allen mächtigen Leuten, den Weisen und Priestern und so weiter, zeigt mir Gott, ihr habt 3 Tage Zeit, sonst seid ihr einen Kopf kürzer. Das konnte der König sagen. Und ganz zum Schluss, als der dritte Tag war, schon fast Abend, ich mache es ganz kurz, das ist ein ganzer Roman, dann kommt ein Hirte nach Hause und es sieht die Leute, wie die Leute da versammelt sind und alle sind entsetzt. Der König hat eine Bitte aufgestellt und eine Forderung gestellt, zeig uns Gott. Und der Hirte sagte dem König, König, ich zeige dir den Gott, wenn du sehen willst. Ich werde dir den Gott zeigen. Und er sagte, bitte. Und dann sagte er, König, komm hier auf diesen freien Platz und schau gegen die Sonne. Und der König hob seine Augen und wollte in die Sonne hineinsehen. Und er wurde so geblendet, dann sagt der König, Hirte, willst du mich umbringen? Ja, aber König, sagte der Hirte, das ist ein kleines Ding nur. Was ich sage, die Sonne ist nur ein kleines Ding der Schöpfung. Wenn ein kleiner Funke eines großen Feuers so einen Gott, so einen mächtigen Gott darstellt und so weiter, und du willst Gott sehen, wie willst du mit deinen schwachen Augen Gott sehen? Suche andere Augen, mach andere Augen mobil in deinem Leben. Und es gefiel dem König, die anderen Augen, was sind die anderen Augen in meinem Leben? Und der Hirte, und er fragte den Hirten, was war vor Gott? Das sind 3 Dinge, was da passiert in dieser Geschichte. Und der Hirte dachte nach und sagte, fang an zu zählen, König. Jetzt fang an zu zählen. Du stehst hier auf diesem Platz. Fang an zu zählen. 1, 2, 3. Nein, sagte das nicht. 1, 2, 3. Und der Hirte unterbrach es. Fang an dem zu zählen, was vor 1 kommt. Wie kann man das tun? Vor 1 die Römer und die Griechen haben keine Zahl vor 1 gehabt bis jetzt. Die haben noch nie eine Zahl vor 1 gehabt. Das gibt's doch nicht. Eine Zahl vor 1. Sehr klug gesprochen, sagte der Hirte zum König. Und diese Antwort gefiel ihm auch. Vor 1 gibt's nicht 0, sowas weiß ich, und 0, sowieso, und 0, sowieso, und 0, sowieso. Diese Antwort gefiel dem König noch besser. Und dann sagt der Hirte, ich werde dich reich beschenken. Er sagt der König, ich werde dich reich beschenken. Und so weiter. Wenn du mir die dritte Frage beantwortest, was hat Gott gemacht, bevor zu der Zeit und so weiter. Und der Hirte merkte, das Herz des Königs ist schon weich geworden. Gut, sagte er, wir machen Folgendes. Du ziehst deine Klamotten aus und du ziehst meine Klamotten an. Ich ziehe deine Kleider an und du ziehst deine Kleider an und ich setze mich auf den Thron. Nur eins bitte ich dich, tauschen wir die Kleider mal. Und der König machte das gerne mit, denn er wusste, der Mann ist schon schlau, dieser Hirte. Und er selber zog diese kaputte Klamotten des Hirten an und die Hirtentasche. Und dann stand er da und der Hirte setzte sich auf den Thron, nahm das Zepter in der Hand und wedelte hin und her. Und dort unten stand der König in seiner Hirtentasche. König, siehst du, das macht Gott. Und das ist eine Predigt, Tolstoi war ja ein gläubiger Mensch. Das ist die Predigt, so ist Jesus und so sind wir Menschen. Jesus nahm die Klamotten unserer Sünde an, unser Kleider und sitzt auf dem Thron und regiert. Und er gibt uns hier unsere Königswürde wieder. Und noch einmal, er stieg vom seinem Thron herab, dieser Hirte, und noch einmal ein Beispiel und sagt, guck mal, jetzt ist der König Hirsch im Stall zur Welt geboren. Und das ging dem König das so durch den Kopf, guck mal, der König aller Könige, Gott der Allmächtige, ist noch Mensch geworden. Und plötzlich sagt er ganz froh, dieser König in dieser Geschichte natürlich, jetzt sehe ich Gott. Ja, siehst du. Siehst du den Unsichtbaren, dass er Mensch geworden ist, dass er unsere Kleider angezogen hat, dass er gelitten hat, dass er den Weg zur Hölle gegangen ist. Es sind jene Augen, von denen Paulus auch spricht, Epheser Kapitel 1, Vers 18, erleuchtete Augen, ich sehe den Herrn. Der Herr hat einen Tausch mit mir gemacht, hat meine Lumpen angezogen, der König aller Könige. Und 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, und jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, und dann sehen wir Gott eines Tages von Angesicht zu Angesicht, jetzt noch nicht. Gott zeigt sich denen, die es wert sind, ihm zu erfahren. Die meisten sind es nicht wert. Denn nur die werden Gott schauen, die reines Herzen sind. Gott zeigt sich uns in Jesus und sonst in gar nichts. Herr, lass mich sehen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Thomas, hör mal, was der Thomas sagt. Und ich sehe erst, wenn ich meine Hände in seine Wunden lege. Thomas sieht die Wunden Jesu und wird gläubig. Mein Herr und mein Gott. Halleluja. Lieber Heiland, auch uns zeigst du nichts anderes als nur deinen zerschundenen Rücken, das du für uns hingehalten hast. Du warst ein Mann ohne Sünde, ein Mann ohne Krankheit und hast alles auf deinen Körper geladen. Mit einem jeden Geißelschlag, der deinen Körper, vollkommen Körper zerriss, zerschunden hatte, vernichtete und so weiter, hast du unsere unheilbaren Krankheiten auf dir geladen. In deine Wunden sind wir geheilt, o lebendiger Heiland. Alle vernichteten, tödlichen Krankheiten hast du während der brutalen Geißelung auf deinen Körper genommen und ein für alle Mal für uns getragen. Ja, so wurdest du vertraut mit allem in unseren Krankheiten. Und in diesen 39 Striemen auf deinem Rücken bringen wir auch uns heute zu dir hin und schleppen zu dir hin mit unseren Leiden, mit unseren Krankheiten. Und in deine Wunden sind wir geheilt. Und lieber Heiland, wir erfahren jetzt Heilung in dir. Halleluja. Wenn du krank bist, leg deine Hände auf der Stelle, wo dir Not bereitet, wo du Schmerzen hast, komische Gefühle hast oder keine Luft mehr kriegst, was weiß ich, wo vielleicht auf deinem Kopf Kopfschmerzen hast, leg deine Hand auf deinen Kopf und sag, Jesus, in deine Wunden bin ich geheilt. Amen.